Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen. Gerade wurde die Liste der besten Comics veröffentlicht, die im vergangenen Jahr erschienen sind. Eine Jury von 30 Kulturjournalistinnen und Journalisten hat die herausragenden Werke gekürt. Auf Platz 3 hat es die Graphic Novel Knockout über das Leben von Emil Griffiths geschafft. Gezeichnet wurde der Bilderroman von Reinhard Kleist, der am Tag der Veröffentlichung des Buches hier im vergangenen August mein Gast war. Heute wiederholen wir das Gespräch mit ihm und als erstes wollte ich damals von ihm wissen, wer eigentlich dieser Emil Griffiths war.
Ja, Emil Griffiths war einer der erfolgreichsten Boxer der Welt in den 60er, 70er Jahren und er ist eine sehr, sehr schillernde Persönlichkeit. Also er hat erstmal als Schwarzer hat er einen recht exaltierten Lebenswandel geführt und er hatte hauptsächlich Verhältnisse mit jungen Männern gehabt, hat das auch recht offen gelebt. Aber nie wirklich das groß thematisiert. Und er war nebenher noch Damenhutdesigner und er hat auch Singles aufgenommen.
Ich bin sehr gespannt, was wir alles über Emil Griffiths erfahren werden. Und Sie haben Ihr Handwerkzeug heute mit dabei. Das heißt, wir werden heute nicht nur sprechen, Sie werden auch zeichnen. Was haben Sie sich vorgenommen?
Naja, ich habe mir nun vorgenommen, auf ein Lied von Nick Cave, über den ich ja auch mal eine Graphic Novel gemacht habe, eine Illustration zu zeichnen, die dann halt auch tatsächlich was mit dem Liedtext zu tun hat.
Mein Gast ist der Zeichner Reinhard Kleist, der in seiner Graphic Novel Knockout die Geschichte des schwarzen Boxers Emil Griffiths erzählt, der seine Homosexualität lange geheim halten musste. Auf den ersten Seiten Ihres Bilderromans nehmen Sie uns mit in eine düstere Straßenschlucht von New York, schwarze Schatten, man sieht Feuertreppen, Lüftungsschächte, ein Rohr, aus dem Rauch steigt. Eine Hintertür öffnet sich und mit schwerem Schritt steigt Emil Griffiths eine Treppe hinab. In welcher Situation begegnet er uns da?
Das ist ein bisschen so ein Wendepunkt in seinem Leben gewesen. Das ist ein Vorfall aus den 90er Jahren gewesen. Da ist er in Manhattan aus einer Bar für Schwule gekommen und er ist zusammengeschlagen worden von einer unbekannten Gruppe Angreifer, also auf jeden Fall ein homophober Angriff gewesen. Und das ist eigentlich so der Moment gewesen, wo seine später einsetzende Demenz begonnen hat.
Mit diesem Moment beginnt Ihr Buch und es gibt ja mehrere dieser Schicksalsmomente, die Sie zeichnen aus seinem Leben. Ein anderer ereignet sich am 24. März 1962. Was ist damals passiert?
Naja, das ist im Grunde genommen der Mittelpunkt von dem Buch. Also um dieses Ereignis rankt sich halt die ganze Geschichte. Das ist dieser schicksalhafte Kampf gewesen, wegen dem er eigentlich so eine traurige Berühmtheit erlangt hat und weswegen auch nicht so gerne über ihn geredet wird. Da hat er einen Gegner, den Benny Paré, mit dem er sich schon dreimal gebettelt hatte, der hat ihn vor dem Kampf beim öffentlichen Wiegen als Maricon bezeichnet, also die spanische Bezeichnung für Schwuchtel. Mhm. Und dieser Kampf ist halt sehr, sehr ausgeartet und es ist schwer, diesen Filmbericht von diesem Kampf anzuschauen, weil der wirklich zum Schluss wahnsinnig brutal ist. Und Emil Griffiths hat seinen Gegner ins Koma geboxt und Benny Paré ist 10 Tage später gestorben. Das Ganze vor laufenden Kameras und das war dann einer der Gründe, warum Boxen für lange Zeit im amerikanischen Fernsehen gesperrt war. Und Emil Griffiths hat das nie verarbeiten können, er hat das nicht gewollt. Er ist einfach, ja, man kann es nicht anders erklären, er ist einfach ausgerastet und er hat das sein ganzes Leben lang bereut, dass das passiert ist.
Diesen inneren Kampf, den er da mit sich austrägt, den zeichnen Sie ja auch in Ihrem Buch. Und auf der Rückseite ist ein Zitat von Emil Griffiths abgedruckt. Dieses Zitat lautet: Wie seltsam das ist, ich töte einen Mann und die meisten Leute verstehen das und verzeihen mir. Ich liebe einen Mann und so viele halten das für eine unverzeihliche Sünde. Wenn ich auch nicht im Gefängnis gelandet bin, war ich trotzdem fast mein ganzes Leben eingesperrt. Sie haben ja gerade erzählt, ein richtiges Geheimnis hat er aus seiner Homosexualität nicht gemacht. Wie sah denn dann dieses andere Gefängnis für ihn aus?
Also der Satz ist recht verblüffend, wenn man sich oberflächlich sein Leben so anschaut. Also er hat wirklich die ganze Zeit eigentlich das durchgezogen, was er wollte. Also er hat Verhältnisse mit Jungs gehabt und er hat das auch recht offen ausgelebt. Er hat auch so seine, ich sag mal, sehr weibliche Seite gezeigt, indem er halt öffentlich Damenhüte kreiert hat und seine eigene Modelinie da hatte. Und gleichzeitig zeigt aber dieses Zitat, dass er doch auch ganz schön Gegenwind bekommen hat und dass er halt sehr, sehr oft nicht wirklich sagen konnte und das nicht wirklich offen ausleben konnte, was er eigentlich gefühlt hat. Also man merkt in diesem Zitat so die Zerrissenheit von diesem Menschen, die er aber seiner Außenwelt nie wirklich gezeigt hat. Er hat das immer hinter so einer lachenden, clownesken Fassade verborgen.
Was hat Sie daran gereizt, seine Geschichte zu erzählen?
Ich bin erstmal so durch Zufall auf diese Geschichte gestoßen und hatte damals schon gedacht, das hat ja eine ganz schöne emotionale Wucht auch, diese Geschichte. Also dieser Aufbau der Geschichte, der aus der Verarbeitung von Schuld besteht und die Zerrissenheit von diesem Charakter, aber dann natürlich auch den Mut, den dieser Mann gehabt hat, überhaupt so seinen Lebensstil zu führen. Also diese ganzen Facetten dieser Persönlichkeit in eine Geschichte einzubauen, das hat mich sehr, sehr fasziniert. Und das war eigentlich auch der Grund, warum ich diese Geschichte machen wollte oder ich spürte, dass ich sie machen sollte, weil sich Emil Griffiths so sämtlichen Schubladen eigentlich entzieht. Also immer, wenn man versucht, den irgendwo in eine Schublade reinzupacken, dann macht er schon wieder irgendwas anderes. Und das wollte ich den Lesern eigentlich auch gerne zeigen. Also die Menschen sind nicht so und so gebaut. Es gibt immer andere Facetten und es gibt immer andere Ausdrucksweisen in einem Leben. Und darauf sollte man doch achten und Rücksicht nehmen.
Was war das für ein Zufall, wie Sie auf die Geschichte gestoßen sind?
Oh, das ist schon lange her gewesen. Das war bei der Recherche zu dem Buch über den Boxer Herzko Haft, was ja vor, ich glaube, das ist jetzt auch schon wieder 10 Jahre her, dass ich das Buch gemacht habe. Und da poppte die Geschichte irgendwo mal auf und ich habe dann nachgelesen und dachte, oh, so unglaubliche, was für eine unglaubliche Lebensgeschichte das ist. Und ich wusste aber, ich kann jetzt nicht schon wieder einen Boxer machen, also muss ich erstmal ein bisschen warten.
Herzko Haft, das ist der Mann gewesen, der zum Vergnügen von SS-Schergen im KZ kämpfen musste und so das KZ überlebt hat.
Ja, genau. Und das ist halt auch so eine Geschichte gewesen, bei der ich gedacht habe, sowas kann sich eigentlich kein Drehbuchautor ausdenken. Es gibt ja dann noch diese Liebesgeschichte, die dahinter steckt, dass er versucht hat, dann später über eine Profikarriere als Boxer seine alte Liebe wiederzufinden. Das ist schon sehr Hollywoodesk und wird auch gerade verfilmt.
Sie zeichnen ja auch immer Momente, in denen Sie selbst nicht dabei gewesen sind. Also Sie haben gerade von dem Boxkampf berichtet, von dem es Videoaufnahmen gab. Aber diese Videoaufnahmen gibt es natürlich nicht von jedem Moment Ihrer Protagonisten. Wie gehen Sie da vor? Woher nehmen Sie Ihre Informationen?
Also ich versuche natürlich möglichst viel zu recherchieren und so Fakten zu sammeln über das Leben. Ich merke aber dann auch immer wieder, es gibt dann natürlich auch eine Auslegungsproblem, wer erzählt was, in welchem Moment. Und da muss man manchmal so ein bisschen aufpassen und abwägen und letztendlich setzt sich dann aber immer die gute Geschichte durch. Und jetzt gerade beim Boxen, also ich bin nun wirklich kein Boxfanatiker oder habe auch selber noch nie in meinem Leben geboxt. Ich weiß jetzt auch nicht, warum ich so eine Faszination für diesen Sport entwickelt habe. Aber ich habe halt schon auch bei der Arbeit an dem Buch über Herzko Haft, habe ich versucht, mich so mit dem Boxen auseinanderzusetzen, habe mich dann immer wieder mal so in Boxkämpfe reingesetzt ins Publikum und habe dann da gezeichnet, so Skizzen gemacht von den Kämpfern, erstmal um zu sehen, wie sowas abläuft und auch wie die Boxer untereinander reden oder mit ihren Trainern oder was da so am Rand so passiert, aber auch dann, um die Boxszenen möglichst realistisch zu machen.
Reinhard Kleist, gleich reden wir weiter. Vorher greifen Sie aber zum Stift. Hier soll jetzt ja live ein Bild entstehen und inspirieren lassen Sie sich dabei von einem alten Bekannten von Ihnen. Nick Cave, haben Sie gerade schon erzählt. Das heißt, Sie werden also tatsächlich diesen Song, diese Musik jetzt zeichnerisch umsetzen?
Ja, ich werde es versuchen. Also ich werde irgendwie gucken, dass ich auf die Lyrics eingehe. Ich kenne das Lied ja nun in- und auswendig und ich mache das ja ab und zu so ganz gerne, dass ich mit Bands auftrete und zu Liedern zeichne und die Lyrics interpretiere.
Henry Lee heißt der Song. Los geht's. Sie greifen zu was eigentlich? Stift oder Pinsel oder?
Eine Mischform. Das ist mein Lieblingsinstrument. Das ist ein Pinselstift.
Ein Pinselstift. Und den werden wir uns auch gleich nochmal genauer angucken. Und natürlich auch das Bild, das hier entsteht im Deutschlandfunk Kultur. Nick Cave and the Bad Seeds mit Henry Lee im Deutschlandfunk Kultur. Dem Australier hat mein Gast Reinhard Kleist auch bereits eine Graphic Novel gewidmet. Mercy on Me ist vor 2 Jahren erschienen. Und während der Song lief, haben Sie dazu jetzt gerade ein Bild gemalt. Vielleicht können Sie beschreiben, was Sie aus dem Song aufgegriffen haben. Also ich bin schwer beeindruckt.
Im Grunde um eine Darstellung von der Situation, die im Lied beschrieben wird, wo das Paar, das schicksalhafte Paar da an so einem Zaun steht und sie beiden sich anschauen und anschmachten, aber sie hat schon hinter ihrem Rücken ein Messer gezückt.
Und der Mann, der Bräutigam in dem Fall, das ist Nick Cave, ne?
Das ist natürlich Nick Cave. Also der hat sich ja auch immer selber gerne so in seine Lieder reinversetzt. Und für mich war das immer ein großer Spaß gewesen in der Graphic Novel, wo ich ja auch Liedtexte von ihm illustriert habe, so als Kurzgeschichten, immer so als Hauptfigur in diese Geschichten reinzucasten. Also er ist ja von seiner Gestalt eine wunderbare Comicfigur.
Zu ihm kommen wir gleich nochmal, aber ich bin tatsächlich so fasziniert. Eben war da noch ein Blatt Papier, ein weißes Blatt Papier, und jetzt sehen wir diese Szene. Sie haben gerade erzählt, Sie haben einen, wie nannte sich das, Pinselstift? Also der sieht erstmal außen aus wie ein Stift, aber was ist der Pinsel an diesem Stift?
Naja, das ist so ein, eigentlich, das kommt aus Japan, das ist entwickelt worden für die Kalligrafie, und vorne ist ein Pinsel dran, ganz normal, wie man es kennt, und hinten kommt eine Patrone dran, wie beim Tuschelfüller, wie man den noch so, oder Tintenfüller, wie man den noch so aus der Schule kennt. Und das ist eigentlich mein Lieblingsinstrument für so schnelles Skizzieren. Und das benutze ich halt auch sehr, sehr oft bei den Live-Zeichnen-Konzerten, wo ich mit Bands auftrete. Und dann muss halt so eine Zeichnung halt auch innerhalb von 3-4 Minuten fertig sein.
Das heißt, Sie starten immer mit der ersten Note des Songs, und am Ende des Songs, wenn die Band fertig ist, dann ist ein Bild auch fertig?
Das ist eigentlich so das Ziel dabei, und das versuche ich eigentlich immer so durchzuhalten bei den Konzerten, dass ich mit der ersten Note anfange von dem Lied und mit der letzten aufhöre, und da habe ich mittlerweile schon so ein bisschen Übung entwickelt und sehr schöne Konzerte auch gemacht. Im letzten Jahr bin ich mit einem jungen Musiker in England aufgetreten, und den habe ich 10 Minuten vor der Veranstaltung kennengelernt, wir konnten überhaupt nichts proben. Und es hat dann trotzdem funktioniert, dass ich immer mit der letzten Note von dem Lied aufgehört habe. Der Trick dabei ist, dass man sich mit dem Musiker dann auch mal verständigt und ein Zeichen gibt, dass da vielleicht nochmal ein Refrain hinten dran hängt.
Aber heute hat es ja auch funktioniert, und Sie konnten sich jetzt gerade mit Nick Cave nicht verständigen. Das Band lief ab und Sie waren fertig zum Ende des Songs. Das heißt, Sie wissen aber vorher schon, was Sie zeichnen, oder lassen Sie sich manchmal auch von dem Moment inspirieren?
In den meisten Fällen weiß ich natürlich schon, was ich zeichne. Also ich kriege eine Setlist von den Musikern, und dann weiß ich, welcher Song kommt, weil in dieser Live-Situation kann man sich dann schwer was ausdenken. Also ein bisschen Raum für Improvisation ist dann immer noch da, dass man sich dann ein bisschen wegtragen lässt. Aber im Grunde einen Plan, was kommt, den habe ich schon auf jeden Fall vorher.
Wie lange arbeiten Sie denn eigentlich normalerweise an einem Bild für Ihre Bücher?
Oh, das kann ich gar nicht genau sagen. Also im Schnitt kann man ungefähr sagen, dass ich für eine Seite einen Tag brauche. Es ist aber so, dass ich halt die Arbeitsschritte eigentlich immer so einmal durchmache. Also dass ich das ganze Buch von vorne bis hinten vorzeichne und dann in einem Rutsch dann halt die Tusche mache. Im Idealfall, sagen wir mal so. Also auch wenn ich nicht so aussehe, aber ich bin manchmal schon ein bisschen chaotisch in meiner Arbeitsweise.
Wie nähern Sie sich denn eigentlich zeichnerisch Ihren Figuren an? Also die sollten sich ja auch möglichst immer ähnlich sehen dann zwischen den einzelnen oder auf den einzelnen Bildern.
Das ist auf jeden Fall sehr viel Skizzenarbeit, die ich vorher mache. Also dass ich mir ganz viele Fotos von den Leuten angucke, auch Filmmitschnitte, damit ich weiß, wie die Figuren sich bewegen, was sie für eine Körpersprache haben. Und von diesen Zeichnungen mache ich dann halt wirklich ganz am Anfang erstmal so ganz einfaches von den Fotos abzeichnen, um mich der Physiognomie anzunähern. Und dann irgendwann habe ich die Figur drauf. Dann kann ich mit der Figur auch alles Mögliche machen. Dann kann ich so eine Cave halt nehmen und in verschiedene Situationen reinstellen und mit dem irgendwas anstellen, was ich für meine Geschichte brauche. Das ist im Grunde genommen sehe ich mich da manchmal wie so ein Regisseur, der seinem Schauspieler sagt, jetzt mach mal dies, jetzt mach mal das.
Und Sie hatten ja in dem Fall sogar auch eine Rückkopplung, denn Sie standen im Austausch mit Nick Cave. Wie sah dieser Austausch aus? Wie haben Sie ihn überhaupt kennengelernt?
Ach, das war ganz einfach über Kontakte, und dann hatte ich mit dem Management Kontakt und dann hat er irgendwann zurückgeschrieben und dass er die Idee von der Graphic Novel ganz toll findet. Und er hat mich aber direkt versucht, in so eine bestimmte Richtung zu drücken. Nämlich eine sehr freien Umgang mit seiner Biografie. Und meine ersten Schreibversuche, die ich ihm dann geschickt habe, die hat er auch eigentlich ziemlich abgewatscht und hat mir zu verstehen gegeben, dass ihm das zu traditionell ist und dass ich ja in einem Comic alles Mögliche machen könnte. Also er hat mir so den Tipp gegeben, Reinhard, du machst einen Comic, du kannst mich auch auf den Mond schießen. Das habe ich dann auch gemacht. Und das fand er dann auch am besten. So, und ich habe halt gemerkt, dass er jetzt so gar nicht groß daran interessiert ist, so eine weitere Biografie, wo darauf herumgetrampelt wird, was er dann in welchem Jahr gemacht hat und wie viel Drogen er da genommen hat, sondern er wollte halt mehr eine Auseinandersetzung mit seinem Werk und seinem Leben haben. Und das habe ich dann letztendlich auch gemacht.
Ist das denn eigentlich eher eine Last, wenn der Protagonist ihrer Bücher noch lebt, oder ist es einfacher, weil es eben diesen Austausch gibt?
Einfacher war das auf keinen Fall, aber es war auf jeden Fall besser. Und mich hat das schon ganz schön gepusht, dass ich so wusste, der sitzt mir jetzt im Nacken. Aber gepusht heißt natürlich auch, dass ich mir sehr viel mehr Druck gemacht habe. Also es war eine wahnsinnig intensive Zeit, die ich mit Nick Cave da verbracht habe an diesem Buch. Aber es hat natürlich auch wahnsinnig viel von mir gefordert und deswegen dachte ich dann, danach muss ich erst mal ein bisschen erholen.
Wenn Sie sich so einen Protagonisten aussuchen, suchen Sie da eigentlich auch nach Bezügen zu Ihrem eigenen Leben oder sind das dann Figuren, die überhaupt nichts mit Ihnen zu tun haben?
Ich suche schon so nach Bezügen, also auch wenn es schwerfällt bei gewissen Figuren. Also mit Fidel Castro zum Beispiel habe ich jetzt nicht so viel gemein, aber das Thema an sich, um was es geht, das hat viel mit mir zu tun. Also in dem Buch über Fidel Castro habe ich halt auch sehr viel versucht, über die Auseinandersetzung mit dem Thema Idealismus einen Bezug zu mir selber und meinen Idealen herzustellen. Bei Nick Cave war es halt eine Auseinandersetzung mit dem Thema, was ist denn eigentlich Kunst und was macht Kunst eigentlich so besonders? Und bei Emil Griffiths war es natürlich auch das Thema Homosexualität und der Umgang damit und auch die Reaktionen, die man aus dem Umfeld kriegt.
Reinhard Kleist, gleich möchte ich mich mit Ihnen darüber unterhalten, wie das bei Ihnen so losgegangen ist. Und am Anfang ist ja nicht alles ganz glatt, zumindest nicht so erfolgreich und einfach verlaufen. Mit dieser zumindest früher typischen Comicsprache. Autsch, au, wow, zzt, der Comiczeichner Reinhard Kleist ist mein Gast. Sie verwenden so etwas aber nicht, oder?
Nee, ich versuche eigentlich auf so Soundwörter meistens zu verzichten. Also nur in ganz bestimmten Momenten, weil ich denke, dass wenn eine Zeichnung wirklich gut ist und die Atmosphäre aufbaut, dann braucht es das eigentlich nicht mehr.
Haben Sie eigentlich, bevor Sie anfangen dann zu zeichnen, eine Storyline? Also steht erst die Geschichte und dann kommen die Bilder dazu oder wie funktioniert das?
Im Idealfall ja. Jetzt ist es aber so, dass ich schon so in meiner Arbeitsweise so bin, dass ich, wenn ich eine Geschichte schreibe, dass ich dann eigentlich schon mal gerne vorpreschen möchte und loslegen will. Und das versuche ich dann so zu kanalisieren, dass ich halt erstmal Illustrationen mache, um mich auf eine Geschichte auch optisch vorzubereiten oder Skizzen mache. Bei dem Nick Cave Buch, da war das halt so, so lang und ausgedehnt, diese Arbeit, dass wir nachher diese Zeichnungen dann noch in so einem Artbook verwenden konnten. Bei dem Emil Griffiths war das so, dass ich an dieser Geschichte sehr, sehr lange geschrieben habe. Also immer wieder, auch in der Arbeit zwischendurch, wo ich andere Projekte hatte, habe ich immer wieder auf diese Geschichte zurückgegriffen und immer an den Szenen gefeilt. Und die Zeichenarbeit war dann relativ schnell.
Die Zeichnungen, die ich von Ihnen kenne, die haben immer so ein bisschen was Düsteres. Können Sie sich auch vorstellen, vielleicht mal eine quietschbunte Geschichte zu erzählen? Oder reizt Sie das nicht?
Wenn ich sie nicht kolorieren muss, dann könnte ich das schon machen. Also ich habe auch schon Sachen gezeichnet, so, die halt ein bisschen fröhlicher waren. Jetzt ist es so bei den Biografieprojekten, die ich gemacht habe, da habe ich mich schon auf Personen konzentriert, die immer auch eine dunkle Seite haben oder wo deren Geschichte eine dunkle Seite hat. So, ich mag halt das Gebrochene und so eine Vielschichtigkeit von Charakteren und das drückt sich dann halt auch in einem gebrochenen Zeichen. Stil aus.
Ja, im Prinzip sind es ja Außenseiterfiguren, die Sie da, denen Sie Ihre Bücher widmen.
Ja, im Grunde genommen schon. Also es fällt mir jetzt schwer, jemanden wie Fidel Castro als Außenseiter zu bezeichnen, aber es ist auf jeden Fall eine gebrochene Persönlichkeit. Und das macht es halt so faszinierend. Auch Johnny Cash, seine wahnsinnig gebrochene Persönlichkeit. Man kennt immer nur so die eine Seite von ihm, aber man hat ja schon auch damals in dem Film gesehen, dass der halt nicht nur so eine positive Figur gewesen ist. Nicht nur dieser erfolgreiche Country-Sänger, sondern der hatte auch eine sehr, sehr düstere Seite. Also er hat immer auch von sich selber gesagt, dass er auch in einem Gefängnis gewesen ist, in seinem inneren Gefängnis. Und da ist ja dann auch wieder so eine Verbindung zu Emil Griffiths.
Wenn ich von Comics rede, dann hat wahrscheinlich jeder seine eigenen Bilder im Kopf. Manche denken da vielleicht an Mangas, andere an die lustigen Taschenbücher. Was waren Ihre ersten Kontakte mit Comics?
Ah, dann ganz klassisch Asterix natürlich und dann später hat sich dann schon auch so ein Hang zu den düsteren Stoffen so durchgesetzt. Also meine Lieblings-Superheldenfigur war natürlich immer Batman. Dann haben wir in der Schule dann immer diese Gespensterhefte gelesen. Ich glaube, das hat mich dann schon auch beeinflusst in meiner Themenwahl später.
Gespensterhefte, was war das?
Ach, das waren so ein bisschen so Gruselcomics, immer so Kurzgeschichten, die dann zum Schluss immer so einen Twist hatten. Haha, jetzt ist der doch gestorben oder das war immer weiß ich nicht, 8 Seiten, wo immer so eine kleine kurze Geschichte immer mit so einem Twist erzählt.
So kleine Gänsehautmomente.
Ja, genau, Gänsehautmomente.
Wann haben Sie denn dann selbst begonnen zu zeichnen eigentlich?
Naja, eigentlich schon sehr früh, so gezeichnet habe ich eigentlich immer schon so als Kind, aber Comics habe ich dann halt so in der Schule gemacht, so unter dem Tisch, sodass der Lehrer das nicht mitkriegt. Und später wollte ich dann aber eigentlich so seriöse Kunst machen, sage ich mal, so Ölmalerei und sowas, wollte dann auch Kunst studieren und bin dann aber auf Grafikdesign umgeschwenkt in der Fachhochschule Münster und dort bin ich dann auf das Thema Illustration und dann ganz schnell auf Comic gekommen, wo ich dann gesehen habe, dass es halt Künstler gibt, die sehr experimentell arbeiten, die sehr viele unterschiedliche Techniken benutzen und das hat mich halt total angesprochen und dann das zusammen mit der Möglichkeit, Geschichten zu erzählen. Und in die Richtung habe ich dann losgearbeitet und habe dann schon auch einigen Erfolg gehabt, schon auch während ich studiert habe.
Sie haben ja 96 da bereits den Max- und Moritz-Preis gewonnen. Aber trotzdem hat Ihnen das nicht gleich alle Türen geöffnet. Wie lange hat das gedauert, bis Sie tatsächlich Geld damit verdienen konnten oder davon leben konnten, sagen wir mal so, mit dem Comiczeichnen?
Ja, das war erstmal eine ziemlich harte Geschichte gewesen. Also ich hatte so einen Start hingelegt von 0 auf 100 mit dem Max-Moritz-Preis und mit dem ersten Album und von da an ging es dann kontinuierlich nach unten. Ich habe dann wirklich auch, als ich nach Berlin gezogen bin, Berlin war ja nun auch so die Stadt, wo man halt auch relativ preiswert leben kann und wo man halt auch nicht viel Geld braucht und ich habe dann auch erstmal so diesen Bohem-Lebensstil gefrönt und habe aber dann schon gemerkt, so, naja, also mit in Büchern, das läuft jetzt gerade irgendwie nicht so gut. Ich war dann so bei kleinen Verlagen und habe dann irgendwann gemerkt, so jetzt muss mal wirklich was passieren. Was für Möglichkeiten sind denn da? Und dann kam halt so die Bewegung der Graphic Novel kam gerade hoch und dann hat ein Freund von mir, der hat mir dann so einen Ratschlag gegeben, mach doch mal was mit Johnny Cash. Und ich dachte zuerst, naja, Country-Sänger ist ja jetzt nicht so interessant und dann habe ich mal die Biografie gelesen und dachte so, unglaublich, was für eine Geschichte, das mache ich jetzt. Und das war dann so der Türöffner.
Und das war ja tatsächlich auch gleich ein internationaler Erfolg. Aber vorher, wie haben Sie dann die Jahre es geschafft, sich zu motivieren und da durchzuhalten? Weil mancher wäre vielleicht auch auf die Idee gekommen, okay, dann sind es halt nicht die Zeichnungen.
Also ich habe natürlich immer so ein bisschen Geld verdient mit Jobs, die ich halt nebenher gemacht habe. Und die Motivation war eigentlich immer so, irgendwann wird es dann schon mal was werden. So, ich mache jetzt mal ein Projekt und das wird schon gut werden. Und dann war eigentlich auch irgendwann klar, so mit diesem Kleinen schaffe ich das nicht. Also ich muss jetzt eigentlich groß rauskommen. Also ich muss jetzt halt wirklich in die Vollen gehen und ein großes Projekt machen und ich muss gucken, dass ich dann einen großen Verlag rankomme. Das hat ja dann wahnsinnig gut funktioniert. Also ich bin sehr glücklich bei meinem Verlagshaus Carlsen, weil die schon von Anfang an dieses Projekt halt so unterstützt haben und letztendlich war es dann ja auch für sie halt ein wahnsinnig großer Erfolg.
Wir haben schon gehört, Ihre Arbeit findet nicht nur im stillen Kämmerlein statt. Ihre Live-Drawing-Auftritte bringen Sie auch in unterschiedlichste Länder. Wie wichtig ist Ihnen dieser Austausch mit Ihrem Publikum?
Der ist mir in letzter Zeit enorm wichtig geworden. Also ich habe früher habe ich wirklich eher so im stillen Kämmerlein gearbeitet, so im Atelier. Also klar, ich habe ein Atelier mit anderen Zeichnern, aber dann ist man doch halt eher alleine im Kampf mit dem Papier. Und diese Auftritte, die sind in der letzten Zeit echt sehr, sehr wichtig für mich geworden. Man kriegt auch mal direkten Kontakt mit dem Publikum, man kriegt auch mal Applaus. Das passiert jetzt im Studio nicht so oft. Man hat halt wirklich auch so diese Live-Situation da, so ein richtiger Auftritt, wo man vorher nervös ist und wo man dann nachher total glücklich ist, dass man es irgendwie hingekriegt hat und dass das Publikum das gut fand, was man da gemacht hat. Plus, es gibt dann immer so die Möglichkeit, also wenn es der Situation angemessen ist, dass ich die Bilder dann zum Schluss auch zum Verkauf anbiete und die Einnahmen, die spende ich dann immer an abwechselnd an Sea Shepherd oder an Sea Watch und da ist jetzt mittlerweile auch schon echt ganz schön viel Geld zusammengekommen.
Wenn Sie Sea Watch und Sea Shepherd ansprechen, Ihre Arbeit hat Sie ja auch tatsächlich schon in ein Flüchtlingslager geführt, im Irak war das, da sind Sie mit Arte gewesen. Was war das für ein Projekt?
Das war eine Einladung, dort bei einem Projekt mitzumachen, das hieß Arte Refugees und da ging es darum, dass Künstler verschiedener Disziplinen Reportagen machen über ein Flüchtlingslager und ich wurde dann eingeteilt für den Nordirak, es gab dann noch Palästina, Mali, Nepal, das andere habe ich jetzt vergessen. Und das war eine sehr spannende Woche, die ich dort verbracht habe, auch sehr, sehr eindrücklich und manchmal auch sehr schwer,
was haben
man
Sie dort
erlebt?
Gesehen
hat. Man hat natürlich Menschen kennengelernt, die halt in einer Fluchtsituation drin sind, die gerade ihre Heimat verlassen mussten und die zum Teil auch Leute verloren haben, Familienmitglieder oder wo sie nicht wussten, wie sie die nächste Zeit überstehen sollen. Ich habe dort dann mir überlegt, naja, ich will jetzt nicht nur ins Lager reingehen und da Informationen rausziehen, sondern ich will da auch selber was reinbringen in das Lager und habe dann angeboten, dass ich mit den Kindern so einen Comic-Workshop machen könnte. Und dann gab es dann halt so eine Gruppe von Kindern oder zwei Gruppen von Kindern, mit denen ich dann gearbeitet habe. Habe schnell gemerkt, dass mit dem Workshop, das funktioniert nicht. Die Kinder wollen einfach nur loslegen. Mhm. Und dann habe ich denen zwei Themen gegeben. Das erste Thema war halt, dass sie etwas über ihre Heimat zeichnen, wo sie herkommen und dann etwas zeichnen, wo sie sagen, was sie im Lager so doof finden oder was sie gut finden. Und da sind wirklich sehr, sehr faszinierende, sehr intensive Zeichnungen bei rausgekommen.
Können Sie ein Beispiel für ein Bild geben, was da entstanden ist, was Kinder gezeichnet haben?
Die haben natürlich ganz viel beobachtet, wie so ein Lager funktioniert und wie das aufgebaut ist. Also das war dann auch zum Teil sehr, sehr witzig. Was ich explizit nicht wollte, war, dass sie etwas über den Krieg zeichnen. Und als ich dann so durch die Reihen gegangen bin, hat dann ein Junge trotzdem was gemalt. Und da habe ich wirklich fast geheult, als ich das gesehen habe. Der hat so eine Figur irgendwo am Rand vom Papier gezeichnet von einem Mann, der ein Maschinengewehr in der Hand hat und der Mann weint. Und ich weiß nicht, wo der Junge das aufgeschnappt hat, was der da gesehen hat. Aber ich hoffe, dass er das ein bisschen verarbeiten kann und ein bisschen rauskriegt aus seinem Kopf. So zeichnen hat ja auch eine therapeutische Wirkung.
Waren diese Erlebnisse dann auch Anlass für Ihr Buch über Samia Yusuf Omar, die somalische Leichtathletin, die bei den Olympischen Spielen in Peking angetreten ist und die später bei ihrer Flucht über das Mittelmeer ertrunken ist?
Das war im Zuge von dieser Arbeit. Also im Grunde genommen, als ich schon mit der Arbeit begonnen habe, kam diese Anfrage von Arte für dieses Projekt. Ich weiß nicht, ob die das irgendwo mitgekriegt hatten oder dass sie mich einfach so gefragt haben, aber das hatte beides so zeitlich so einen Bezug, dass ich mich mit der Problematik auseinandergesetzt habe. Das Buch über Samia war für mich halt auch so ein Projekt, wo ich eigentlich mich mit einem sehr schwierigen Thema auseinandersetzen wollte, zu dem man halt wirklich eigentlich keinen Bezug aufbaut oder auch nicht haben möchte, weil man es einfach wegdrängen möchte. Aber ich habe dann das Thema Sport genommen oder es war in der Geschichte ja nun auch vorgegeben, dass es um Sport geht. Und über dieses Thema Sport hat man dann doch einen Anker gefunden, um sich mit dieser Geschichte auseinanderzusetzen. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Also einmal hat es ja eine große Verbreitung erfahren als Buch. Und ich habe sehr viel mit Schulkindern über die Geschichte geredet.
Sport bietet natürlich nochmal ganz andere Identifikationsmöglichkeiten. In dem Buch über Omar geht es ja auch darum, wie die Sportlerin von Extremisten in ihrer Heimat Somalia drangsaliert wird. Gab es da auch Reaktionen auf ihr Buch von religiösen Eiferern?
Nein, überhaupt nicht. Nee, das, entweder haben sie es überhaupt nicht mitgekriegt oder die haben sich gedacht, Comics haben ja eh keine große Relevanz, weit gefehlt.
Die Bilder auf jeden Fall sind sehr eindrucksvoll. Die Fluchterlebnisse, die Sie auch zeichnen, sind sehr berührend. Wie sind Sie denn bei der Rekonstruktion eigentlich vorgegangen?
Das war wahnsinnig schwierig bei dem Projekt, weil ich natürlich jetzt nicht unbedingt dahin fahren konnte. Also ich hätte mich jetzt nicht getraut, so alleine nach Somalia zu fahren. Ich war sehr, sehr viel auf Internetrecherche angewiesen, aber auch auf Erfahrungsberichte von anderen Flüchtlingen. Also ich habe mich zum Beispiel mit einer Gruppe von Somalis in Frankfurt getroffen und die haben mir ihre Geschichten erzählt. Und so konnte ich halt irgendwie versuchen zu rekonstruieren, was Samia passiert sein könnte, weil es gibt keine Berichte darüber, über ihre Flucht, weil sie war auch sehr lange Zeit dort alleine unterwegs. Und sie ist am Ende dann ja leider ertrunken. Also war ich auf Berichte von anderen Leuten angewiesen und auch mit denen habe ich dann versucht zu rekonstruieren, was an verschiedenen Stellen passiert sein könnte. Das war eine sehr große Puzzlearbeit und die hat mich auch streckenweise auch selber sehr, sehr betroffen gemacht, weil man so viele schreckliche Schicksale gehört hat.
Ja, und ich kann mir vorstellen, die Figuren oder die Menschen, es sind ja nicht nur Figuren, sind Ihnen in dem Augenblick natürlich besonders nah, weil Sie sich sehr, sehr intensiv mit ihnen auseinandersetzen.
Das war auch einer der Gründe, warum ich diese Geschichte gemacht habe, weil ich sehr oft in Zeitungen, Filmberichten sieht man dann halt irgendwelche Bilder von Horden von Menschen auf diesen unmöglichen Schlauchbooten. Und ich wollte jetzt mal so einer von diesen Gesichtern eine Geschichte geben. Also dass es nicht bloß eine Zahl ist, sondern ein Mensch, eine Figur. Und sie bietet natürlich, weil sie eine sehr besondere Figur ist, ein sehr besonderes Schicksal hat, bietet sie natürlich eine Identifikationsfläche, sodass man sich halt da auch dann mal damit mit dem Thema auseinandersetzt. Wer sind denn eigentlich diese Leute? Was für Geschichten stecken denn dahinter? Und ich glaube, das hat ganz gut funktioniert mit dem Buch, weil ich habe sehr, sehr viele positive Rückmeldungen bekommen, dass Leute es gelesen haben und dann sich auch erstmal mit dem Thema auf eine ganz andere Sichtweise auseinandergesetzt haben.
Jetzt hören wir nochmal den Mann, der Ihnen indirekt Ihren ersten großen Erfolg gebracht hat. Johnny Cash, Ihr Buch über seine Geschichte, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, wurde in 15 Sprachen übersetzt. Wir hören seinen Song I'm Moving On und Sie werden nochmal zum Zeichenstift greifen und diesen Song illustrieren.
Das werde ich tun.
Sehr gut, und danach sprechen wir, was dabei rausgekommen ist. Johnny Cash.
That big 8-wheel rolling down a track means your true loving daddy ain't coming back. I'm moving on. I'm moving on.
Johnny Cash, I'm moving on im Deutschlandfunk Kultur mit seinem Buch über die Musiklegende ist meinem Gast Reinhard Kleist vor über 10 Jahren der große Durchbruch als Comiczeichner gelungen, auch international. Und während der Song lief, ist noch ein Bild entstanden. Es ist interessant, Sie dabei zu beobachten. Sie tauchen tatsächlich so richtig ab, oder?
Nein, ich vergesse dann, wenn ich damit anfange, dann vergesse ich schon eigentlich, wo ich bin. Das passiert mir aber ständig, wenn ich irgendwo zeichne.
Was zeigt das Bild? Johnny Cash, der sich, glaube ich, auf die Reise macht, ne?
Ja, klar, das ist natürlich ein Versuch, ihn zu porträtieren, wie er mit seinem Gitarrenkoffer dann in die Landschaft hinauszieht, passt ja dann auch zum Text.
Reinhard Kleis, das waren im vergangenen August besondere Momente, als der Comiczeichner hier live zur Musik kleine Kunstwerke geschaffen hat. Die Sendung heute war eine Wiederholung, aber natürlich können Sie sich die Bilder auch heute auf unserer Seite www.deutschlandfunkkultur.de ansehen.